Jaron, haben die Bilder funktioniert? Dann mal die Blumen bitte. Ich habe leider keine richtigen Stöcke mitbringen können auf die Schnelle, weil ich habe das erst gestern noch voll fertig gemacht. Was ist der Unterschied zwischen linken und rechten? Man sieht es auf dem Bild wahrscheinlich nicht wirklich, aber außer jetzt der Farbe. Mehr Blüten. Okay. Ja. Okay. Jawohl, der Volker hat es erkannt. Oder hast du hier gespiegelt gerade auf meinem Notizer? Genau, links ist eine echte, rechts ist eine Plastikblume. Auf dem Bild gar nicht zu unterscheiden oder nur ganz, ganz schwierig. Selbst wenn ich es vor euch stellen würde, es gibt heute Kunstblumen, da muss man genau gucken, man muss hinlaufen, dass man sieht, ob es echt ist oder ob es fake ist. Und wir haben heute einen Text und ich habe so den Eindruck gehabt, da geht es darum, um Merkmale lebendigen Glaubens. Einmal tot, einmal lebendig. Und vor uns heute Morgen die Herausforderung, ist unser Glaube lebendig? Hat er Kennzeichen oder Merkmale eines lebendigen Glaubens? Ich bin überzeugt, ich möchte so mit Paulus sagen, dass es bei euch lebendig ist, dass es nicht so ist, wie er in manche Briefe schreibt oder wie er an einer Stelle schreibt, ja, das ist alles Negative und dann sagt er, aber ich bin überzeugt, bei euch ist es anders. Und so bin ich auch überzeugt, dass wir alle lebendigen Glauben haben. Aber ich denke, es ist gut, wir hinterfragen uns immer wieder auch unsere Beziehung zu Jesus, wie wir zu ihm stehen, wie es in unserem Leben aussieht, um zu sehen, sind lebendige Früchte da, hat unser Glaube Früchte. Und ich möchte euch einladen, mit mir Markus Kapitel 11 aufzuschlagen und wir lesen von Vers 12. Markus 11, Vers 12. Der Volker hat schon gesagt, die Verse vorher, Jesus in Jerusalem eingezogen und dann war es Abend, er ging raus nach Bethanien und jetzt sind wir am nächsten Morgen und lesen hier. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Mal soweit. Wir gehen nachher noch weiter durch das Kapitel miteinander. Als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Ja, vielleicht hat er nichts zum Frühstück gekriegt. Vielleicht hat die Martha dieses Mal Jesus nicht bedient, sondern hat ihm zugehört. Das ist nur so eine Randbemerkung für die Bibelkenner. Und jetzt hat er Hunger. Und was macht er? Er sieht einen Baum, freut sich auf die Früchte. Als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Dazu muss man wissen, ich habe ein bisschen geforscht. Bei den Feigen ist es so, ich bin kein Botaniker, aber die kriegen Knospen, so Frühfeigen, noch vor die Blätter kommen. Und die, ja, manche sagen, sind essbar, man kann es essen, sind aber jetzt nicht so richtig schöne, gute Feigen. Als erst kommen diese Frühfeigen, diese Knospen, dann kommen die Blätter und dann kommen die richtigen Feigen. Und das war nicht die Zeit der richtigen Feigen. Aber wenn ein Feigenbaum Blätter hat, dann sollte man wenigstens diese Frühfeigen finden. Und das ist, was Jesus wahrscheinlich gesucht hat. Er ging hin, ob er etwas daran finden würde. Also etwas, nicht Feigen unbedingt, sondern irgendwas, was darauf hindeutet, da gibt es Frucht oder da ist zumindest irgendwas Essbares schon da, diese Frühfeigen. Und als er zu... Moment, wo bin ich? Genau, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Also, es waren nur Blätter da. Klar, Feigen waren noch keine da, weil es nicht Zeit der Feigen war, aber diese Frühfeigen hätte Jesus erwartet. Und wenn es diese Frühfeigen nicht gibt am Feigenbaum, dann wird er auch keine Feigen bringen. Zumindest das ist so, was ich rausgekriegt habe. Ich hoffe, das stimmt so. Und dann reagiert Jesus ganz schön scharf. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Warum das wichtig ist, dass die Jünger das gehört haben, das sehen wir weiter hinten im Text. Da kommen wir nachher dazu. Aber zuerst mal hier möchte ich kurz stehen bleiben. Jesus sieht den Baum, er erwartet was Essbares, aber da ist gar nichts dran. Und es ist eindeutig, dieser Baum bringt in diesem Jahr keine Frucht mehr. Er hat nur Blätter. Und Jesus sagt, er verflucht ihn, in Ewigkeit wird niemand mehr eine Frucht von dir essen. Ich musste, wo ich das so gelesen habe, an einen anderen Abschnitt im Johannesevangelium denken, wo es auch um Frucht geht, aber nicht um die Feigen, sondern um den Weinstock. Und in Johannes 15, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich lese ab Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und ich habe mich gefragt, bin ich so wie dieser Feigenbaum, der fruchtlos ist, der nichts bringt, oder bin ich so eine Rebe, die an Jesus verbunden ist, die aus ihm lebt, die jeden Tag Gemeinschaft mit ihm pflegt, in seinem Wort, im Gebet, und die dann Frucht trägt aus der Verbindung mit ihm. Und bei Markus hier ist diese Geschichte mit dem Feigenbaum auseinandergerissen. In zwei Teile. Wir kommen nachher zum zweiten Teil. Dazwischen ist eine andere Geschichte. Die anderen Evangelien haben das nicht. Und ich glaube, Markus will hier aufzeigen, so wie dieser Feigenbaum keine Frucht bringt, so bringt das Volk Israel keine Frucht. Wir kommen gleich dazu. Aber zuerst nochmal die Frage an uns. Es geht um lebendigen Glauben, kein Feig, sondern echt. Wie sieht es bei mir aus? Bringt mein Leben Frucht? Ist mein Glaube lebendig? Und in Galater 5, 22 wird beschrieben, welche Frucht ein lebendiger Glaube bringt. Da ist die Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Volker hat vorher kurz gesagt, wenn man die Welt guckt um uns rum, man könnte verzweifeln, je nachdem, was man für eine politische Einstellung hat, nur mehr oder weniger. Aber es ist überall Chaos. Die Welt versinkt im Chaos. Aber wie ist unsere Reaktion? Ist unsere Reaktion Vertrauen auf Gottes Macht? Sind wir trotzdem vom Geist Gottes bewegt? Welche Frucht wächst in meinem Leben? Wächst diese Frucht des Geistes, Galater 5, oder in den Verse vorher in Galater 5, da werden die Werke des Fleisches beschrieben. Das, was ich selber produziere, das, was ich selber mache. Habe es mir nicht rausgeschrieben, muss ich schön aufschlagen. Galater 5, Vers 19 ist das. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Was wächst in meinem Leben? Produziere ich all diese fleischlichen Werke oder wirkt Gottes Geist Frucht? Die Frucht des Geistes, die können wir nicht produzieren. Das kriegt man nicht hin, das steckt nicht in uns, das kommt nicht von alleine. Das wirkt Gottes Geist, wenn wir in dieser Beziehung sind, wie der Weinstock und die Reben. Lasst uns kurz einen Moment nehmen. Wie sah deine Woche aus? War Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht? Oder war Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Was rauskommt, liegt nicht an den Umständen, sondern es liegt, wer mich bestimmt. Bestimme ich mich, mein Egoismus, meine Selbstsucht, ich meiner mir mich, oder ich, Herr Jesus, du bestimmst, du entscheidest, präg du mich, führ du mich, erfüll du mich, Es geht um deine Ehre, nicht um mich. Ist mein Glaube lebendig? Welche Früchte trägt er? Trägt er Früchte? Und dann ein zweites in Vers 15 bis 19. Lasst uns den Abschnitt lesen. Nochmal kurz, sie sind unterwegs von Bethanien nach Jerusalem und jetzt, sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. In Vers 11 wird beschrieben, als Jesus in Jerusalem eingezogen war, da heißt es hier, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Also am Tag vorher zieht Jesus phänomenal ein in Jerusalem. Er geht in den Tempel und er schaut sich um. Und dann wird es Abend und er geht wieder raus. Er macht nichts. Er denkt eine Nacht drüber nach, über das, was er gesehen hat. Und am nächsten Morgen kommt er am Feigenbaum vorbei, der hat keine Frucht. Und dann geht er wieder rein nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Ganz bewusst aufgrund dessen, was er am Tag vorher gesehen hat. Und was macht er? Und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Jetzt das Bild vom Tempel bitte. Es gibt ein Modell von Jerusalem zur Zeit Jesu. Und da sehen wir hier im Vordergrund den Tempel und dieser große freie Platz innerhalb der äußeren Mauer. Das ist dieser Platz, in dem die Verkäufer ihre Waren verkauft haben. Und vom Alten Testament wissen wir, Juden, die weit weg von Jerusalem gelebt haben, die durften ihre Güter oder ihre Opfer zu Geld machen, das Geld mitbringen und dann in Jerusalem mit dem Geld wieder ein Opfertier kaufen. Und es war ja die Passahwoche, es waren ungefähr 300.000 bis 400.000 Pilger in Jerusalem und die wollten alle hier ihr Opfertier kaufen für das Passahfest. Die, die wenig Geld hatten, Tauben, die, die mehr Geld hatten, ein Lamm. Und hier war also ein Bundestreiben. Manche, die von weit weg kamen, die hatten andere Währung, die musste getauscht werden, deshalb gab es die Geldwechsler. Es gab das römische und das griechische Geld, wohl auch phönizisches, dann hatten die Juden noch spezielle Münzen. Und so war hier ein Verkauf, ein Treiben. Und dieser Vorhof wurde auch Vorhof der Heiden genannt. Denn nur in diesen Bereich durften die Heiden rein. Die Juden, die durften dann noch in den nächsten Platz. Dort, wo dann auch die Opfer stattgefunden haben, aber die Heiden nicht. Und jetzt kommt Jesus und er sieht den Platz, wo die Heiden Zugang haben. Und was ist es? Er nennt es eine Räuberhöhle. Und er zitiert da aus Jeremia 7,11. Jeremia 7,11, da sagt der Prophet, ein Ausspruch von Jahwe, von Gott, ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr oder Jahwe, der lebendige Gott, der Gott Israels. Schon im Alten Testament hat Gott über den Tempel gesagt, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Warum? Weil Anbetung Gottes nicht mehr im Zentrum war. Schon damals war Geschäfte und alles mögliche andere dem Volk Israel, den Priestern, den Führern wichtiger als die Anbetung Gottes mit einem reinen Herz. Und Jesus zitiert hier auch aus Jesaja, wo er sagt, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und ich möchte den Abschnitt aus Jesaja 56 gern lesen. Jesaja 56, ab Vers 6. Da sagt Gott zu seinem Volk, Vers 56, 1, da steht, so spricht der Herr. Und dann in Vers 6, und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die in meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, dass der Tempel ein Bethaus für alle Völker sein soll. Nicht nur für Israel, alle Nationen. Jeder, der kommt und in Jerusalem anbetet, egal aus welchem Volk, der Gott sucht, der soll Zugang haben. Und jetzt kommt Jesus, er, das Lamm Gottes, das ein paar Tage später das wahre Passahlamm wird und sieht den Zustand im Tempel. Und er sagt, es ist eine Räuberhöhle. Die Menschen, die Heiden, die Völker, die kommen und anbeten wollen, können hier nicht anbeten. Sondern sie werden verführt, anstatt Gott anzubeten, hier am Kommerz mitzumachen, zu kaufen, zu verkaufen, ein Lärm, kein Fokus auf Gott und Anbetung. Die Schriftgelehrten, die Priester, sie haben diesen Ort der Anbetung zum Rummelplatz gemacht. Und so bleibt Jesus nichts anderes übrig, als diesen Vorhof zu säubern, all diese Händler rauszutreiben. Er schmeißt die Wechseltische um, das Geld rollt über den Boden. Hier sagt Markus, und die Tische der Taubenverkäufer, nun, wenn man die umschmeißt und der Taubenkäfig runterfliegt, wahrscheinlich gehen die auf und die Tauben fliegen weg. So stelle ich es mir zumindest vor. Er räumt auf. Und wir wissen nicht, wie lange Jesus oder um welche Uhrzeit Jesus hier in Jerusalem zurückgekommen ist an dem Tag. Ob es morgens war oder mittags. Er hatte Hunger, vielleicht war es schon später am Tag. Aber er war bis zum Abend dort im Tempel. Denn erst als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt wieder heraus. Ich glaube, es hatte längere Zeit gebraucht, hier aufzuräumen. Und den Leuten zu sagen, um was es ihm geht. Die Evangelisten, auch Markus hier, sie schreiben ja nur ganz kurz, so ganz prägnant zusammengefasst. Ich bin überzeugt, Jesus hat mehr als diese zwei Sätze gesagt. Er hat wieder das Volk gelehrt, er hat die Jünger gelehrt. Und was war die Reaktion von den Schriftgelehrten? Sie haben Angst vor Jesus, weil Jesus das Volk zurückbringt. Hier in Vers 18, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Was Jesus verkündigt hat, war was anderes, als was die Schriftgelehrten und die Priester vorgelebt haben, was sie gelehrt haben. Jesus ging es um Gottes Ehre, nicht um Gewinnmaximierung, nicht um Fokus auf Geschäfte, sondern auf wahre Anbetung. Und auch hier habe ich mir überlegt, wie sieht mein Leben aus? Ist mein Leben rein, von Jesus gereinigt, sodass es andere Menschen zur Anbetung führt? Bin ich jemand, in dessen Gegenwart Menschen Jesus begegnen? Wenn Menschen zu mir kommen, erleben sie was von Gottes Gegenwart? Oder ist mein Leben mehr so wie dieser Vorhaltplatz, damals zur Zeit Jesu, mehr wie eine Räuberhöhle, ein Chaos, ein Durcheinander, Geschrei und Lärm? Was bestimmt mein Leben? Was sehen meine Arbeitskollegen, wenn ich mit ihnen rede, wie ich meine Arbeit mache? Ist hier mehr Ich nehme einfach das Bild Räuberhöhle, Chaos, Durcheinander, Diebstahl, unrechtmäßiger Gewinn. Das sind so jetzt einfach Worte, die mir so dazu einfallen würden. Oder ist dort die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut und so weiter. Bin ich mehr wie die Priester, religiös, aber mein Glaube nicht lebendig, nicht in der engen Beziehung mit Jesus, sodass Menschen bei mir ja nicht Jesus sehen, sondern nur ein Feigabbild? Oder war ich täglich mehr und mehr umgestaltet in das Bild Jesu, weil ich so ganz eng mit ihm verbunden bin, so wie die Weinrebe mit dem Weinstock, dass ich mir bewusst täglich Zeit nehme, auf ihn zu hören und zu fragen, Herr Jesus, was willst du? Was ist heute dran? Was möchtest du von mir? Und durch sein Wort mich verändern und prägen lassen, dass mein Umgang, mein Charakter immer mehr in sein Bild verwandelt wird. Und das ist nicht was, was wir produzieren können. Ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt. Ich schaffe das jetzt. Das kann nur Jesus machen. Das kann nur er tun. Und deshalb müssen wir, so wie wir es in den Liedern vorher gesungen haben, ich fand es sehr schön, wie zum einen das Sündenbekenntnis und die Anbetung zusammenkommt. Zu sagen, Herr Jesus, in mir, an mir ist nichts. Wenn ich in mich reingucke, dann ist eine Räuberhöhle. Meine Gedanken ein Chaos und ein Durcheinander. Mein Leben vielleicht ein Chaos und ein Durcheinander. Und wenn du nicht reinkommst, wenn du nicht immer wieder täglich neu durch deinen Geist reinigst, erneuerst, prägst, dann kommt nichts Gutes. Aber wenn du mich erfüllst, dann wird was Gutes draus, im ganzen Chaos um mich rum. Dann wird mein Leben Licht und Zeugnis für die Menschen, die um mich rum sind. Bin ich mehr wie die Schriftgelehrten, dass ich diesen Stachel vom Heiligen Geist in meinem Leben abtöten will und sagen, ich mache, was ich will und mir passt es so, wie ich das im Griff habe? Oder lasse ich von Jesus das rausräumen aus meinem Leben, was ihn hindert, was sein Geist hindert, sich zu entfalten. Lebendiger Glaube, so habe ich es überschrieben, lädt zur Anbetung ein. Zum einen, lebendiger Glaube trägt Früchte und lebendiger Glaube lädt zur Anbetung ein. Und ein drittes, lebendiger Glaube führt zu erhörlichem Gebet. Vers 19, geht Jesus wieder hinaus aus der Stadt, vielleicht geht er wieder nach Bethanien, vielleicht kehrt er wieder bei Maria und Martha und Lazarus ein, den er kurz vorher von den Toten auferweckt hat. Und am nächsten Morgen, Vers 20, und als sie morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Jetzt sind wir wieder zurück beim Feigenbaum. Also nächster Tag wieder. Sie sind wieder unterwegs Richtung Jerusalem, wieder kommen sie an dem Feigenbaum vorbei und er war verdorrt von den Wurzeln an. In einer Nacht, im anderen Evangelium, da kommt sogar, er ist sofort verdorrt. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ich weiß nicht, hat sich der Petrus gewundert oder hat er einfach vorbeilaufen und gesagt, da guck, er ist wirklich verdorrt? Ich weiß es nicht genau. Aber interessant und wichtig ist die Reaktion Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Habt Vertrauen auf Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Was Jesus hier sagt, ist, wenn wir Glaube an Gott haben und wenn wir nicht zweifeln, dann haben unsere Worte eine Auswirkung. Kann ich jetzt sagen, heute hat das Opfer 1.000 Euro, weil wir dringend Geld für die Gemeinde brauchen. Könnte ich sagen. Ich könnte auch sagen, ich will das glauben, aber sind dann 1.000 Euro drin? Ihr merkt, das ist ja unheimlich. Ich habe an dem Text eine ganze Weile rumgemacht, weil, ja, was will Jesus hier sagen? Mir ist bewusst geworden, was ich glaube. Wir sagen manchmal, ich glaube, dass heute Mittag schönes Wetter wird. Ein anderer sagt vielleicht, ich glaube es nicht. Was meint da Glaube? Ja, ich gehe davon aus, es ist eine große Möglichkeit, dass es geschieht. Und das ist aber ein anderer Glaube wie der biblische Glaube. Der biblische Glaube ist eine Sicherheit, eine Gewissheit. In Hebräer 11, ja, das war jetzt auch nicht in der Liste, Hebräer 11 wird uns ganz kurz definiert, was Glaube ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier ist der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen. Dinge, die man nicht sieht, die aber Realität sind, die man ganz sicher weiß. Ein ganz simples Beispiel. Wer von euch hat gesehen, als Jesus in Jerusalem einzog und den Tempel gereinigt hat? Wer war dabei? Glaubt ihr, dass es passiert ist? Warum? Warum glaubt ihr das? Und ihr seid euch sicher, ganz gewiss, nicht so wie das vielleicht schön Wetter wird heute Mittag. Weil es die Bibel sagt und wir überzeugt sind, dass es Gottes Wort ist und dass Gott nicht lügt. Also ist unser Glaube basiert auf dem Wort Gottes, auf dem, was dort geschrieben ist, auf seine Verheißungen. Und deshalb müssen wir ein paar Verse dazu nehmen. Zum einen, wenn Jesus redet, was redet er dann? Lasst uns kurz Johannes 12, 49 aufschlagen. Johannes 12, 49. Wo habe ich es? Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, das sagt Jesus, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Warum hat Jesu Wort Vollmacht? Weil er das sagt, was der Vater sagt. Weil Jesu Wort Gottes Wort ist. Und deshalb kann er zum Feigenbaum sagen, bring keine Frucht und er verdorrt, weil das das ist, was er vom Vater gehört hat. Weil das das ist, was ihm der Vater gesagt hat. Und das ist das Vorbild für uns. Unser Glaube muss immer auf Gottes Wort basieren. Und dann können wir mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, dass das, was wir sagen, passiert. Ich bin 100% überzeugt, wenn du heute dein Leben Jesus gibst, dann bist du gerettet. Das ist keine Lüge. 100%. Ich kann auch sagen, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist es sofort vergeben. Wir sehen das nicht, aber es ist Realität. Und wenn wir heute sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass das, was dein Wort sagt, Realität wird, dass mein Leben Frucht bringt, dass keine Räuberhöhle ist, auch wenn es Chaos ist um mich herum, dass in meinem Herz dein Friede regiert, dann passiert es in unserem Leben, weil er das verspricht. Wir haben die Basis in seinem Wort, wir haben seine Zusage. Und wenn wir dann sagen, wenn Jesus dann hier sagt, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern er glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt, dann muss der Glaube trotzdem auf Gottes Verheißung basieren. Weil sonst ist es nicht wirklich Glaube. Dann sind es meine Wünsche, meine Träume, meine Ideen. Glaube basiert immer auf Gottes Wort, immer auf Verheißungen. Weil ansonsten, ich weiß nicht, wie es euch geht, sonst hat man immer einen inneren Zweifel. An mir geht es zumindest. Wenn ich nicht wirklich eine Verheißung habe, an der ich mich festhalten kann, dann kann ich sagen, was ich will und bete, was ich will, aber es bleibt immer ein Zweifel. Wird Gott es wirklich tun? Ich bin mir nie 100% sicher, zumindest ich erlebe es so. Und ich möchte noch mal ein paar Stellen aus dem Johannesevangelium lesen. Da dazu zum einen Johannes 15, 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Jetzt sollte man eigentlich hätte ich eine Liste machen sollen, wo man die Verse alle zusammenzieht. Johannes 16, 23. Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Und dann 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Seht ihr hier, diese Verse erklären sich und erweitern das Bild. Jesus sagt zum einen, wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten. Also das ist eine weitere Voraussetzung. Seine Worte in uns, das spricht wieder. Das ist auch Johannes 15, wo der Weinstock ist, um die Beziehung mit ihm. Wie lebt man das heute, wenn Jesus nicht hier ist? Durch sein Wort, täglich sein Wort lesen, sein Wort in uns aufnehmen. Und dann wissen wir seine Verheißungen und dann können wir mit Vollmacht beten, wenn wir wissen, es steht geschrieben, das verspricht er, das will er tun. Wir können mit Zuversicht beten. Und dann geht er weiter, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Was bedeutet es, im Namen von Jesus zu handeln? Das ist Prokura. Wem sagt Prokura was? Prokura ist in einer Firma, wenn jemand die Unterschriftsautorität hat. Er darf im Namen vom Chef Aufträge und Zahlungen anweisen. Ihm gehört die Firma nicht, es ist nicht sein Geld. Er handelt im Namen von einem anderen. Aber er darf das natürlich nur so machen, wie ihm der Chef gesagt hat. Er darf nicht plötzlich irgendwas anderes. Ansonsten gibt es ein Problem. Dann fliegt er raus, hat vielleicht sogar Gerichtsurteil am Hals. Also im Namen bedeutet, ich mache was, so wie der andere das will für ihn. Und wenn ich im Namen Jesu bete, dann bitte ich Gott um das, was Jesus will an seiner Stelle. Auch hier sehen wir wieder, ich muss wissen, was will Jesus. Sonst kann ich nicht in seinem Namen beten. Ich muss sein Wort kennen. Ich kann nicht sagen, ich bitte im Namen Jesu, dass ich morgen einen Porsche habe. Ich träume schon lange davon, meine Jungs auch. Und wenn wir jetzt als Familienauto morgen einen Porsche vor der Tür stehen hätten, wäre cool. Nee, im Namen Jesu heißt, nicht, dass ich in mein Gebet reinmache, die Formulierung, im Namen Jesu, das ist nicht falsch, wenn man das reinmacht, die Formulierung, aber im Namen Jesu heißt, ich bete das, was er will. So wie der Prokurist Verträge unterschreibt, die sein Chef will. Und dann, 1. Johannes 5, wo es das dann nochmal vom Johannes, wahrscheinlich, weil manches Evangelium falsch verstanden haben, schreibt Johannes in seinem Brief das nochmal. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das fasst es nochmal zusammen, was vorher eigentlich schon implementiert war, dass wir nach seinem Willen beten, das, was Gott will. Und nur wenn wir wissen, was Gott will, können wir auch so beten. Und dann noch kurz aus Jakobus 4,3, da geht es auch ums Beten und da geht es um die Motive. Da sagt Jakobus, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Selbst wenn ich was bete, was grundsätzlich nach dem Wille Gottes ist, aber ich will das für meinen eigenen Egoismus, für mich persönlich, dann sagt Jakobus hier, braucht euch nicht wundern, wenn Gott nicht hört. Wenn es um meinen Egoismus geht, um es in meine Lüste zu vergeuden, gibt Gott nicht. Sondern Gott gibt immer zu seiner Ehre. Es geht immer um Gottes Ehre, um seine Größe, um seine Anerkennung. Es geht nicht um meine Lust, mir meiner, mich, sondern es geht dir, deiner, dich. Und dann haben wir diese große Verheißung, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und es ist ganz einfach, vielleicht auch nicht immer, zu glauben, dass Gott tut, was er verspricht. Aber wenn wir wissen, was er verspricht, wenn wir sein Wort kennen, dann können wir mit Freimut, mit Zuversicht beten. Und deshalb so eine Ermutigung, wenn wir unsere Bitten vor Gott tragen, nehmt euch mal die Zeit, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und fragt im Gebet, Herr, was sagt dein Wort zu der Situation? Welche Verheißungen, welche Zusagen gibt es? Um was soll ich beten? Vor was habe ich Gewissheit, dass du es erhören wirst? Das macht was mit unseren Gebete. Und dann fährt Jesus noch fort, als er hier übers Gebet lehrt und zeigt uns, zum einen haben wir gesehen, lebendiger Glaube trägt Früchte, lebendiger Glaube lädt zur Anbetung ein, lebendiger Glaube führt zu erhörlichem Gebet und ein viertes, lebendiger Glaube vergibt gerne. In Vers 25 und 26. Und er sagt dann, wenn ihr betet, wenn ihr als im Glauben betet, wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das Gleiche finden wir bei Matthäus, da geht es ums Vaterunser. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sagen im Prinzip, so wie ich anderen vergebe, möchte ich, dass du mir vergibst. Wie ich den anderen, so du mir. Und dann erklärt Matthäus das noch weiter in Vers 14 in Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wow. Ganz schön herausfordernde Worte. Ist das wirklich so? Stimmt die Bibel? Aber wie kriegt man das dann zusammen mit Kolosser 3? Kolosser 3, 13. Da sagt Paulus, ertragt einander und vergebt einander, damit Gott auch euch vergibt. Richtig? Das haben wir gerade gelesen in Matthäus und in Markus. Matthäus und Markus steht, vergebt einander, damit Gott auch euch vergibt. Nee, was sagt Paulus? Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben wird. Habt ihr aufgepasst? Stimmt's? Steht es da? Gleich wie Christus euch vergeben wird. Was steht da? Lesen wir es zusammen. Gleich wie Christus euch vergeben hat. Warum widerspricht sich Paulus und Jesus? Wir finden es immer wieder im Neuen Testament. Weil das eine vor Ostern ist und das andere nach Ostern. Das eine ist unter dem Gesetz und das andere unter der Gnade. Als Jesus hier predigt, gab es noch keine Kreuz, noch keine Auferstehung, kein Pfingsten, keine Gemeinde. Was er hier lehrt, ist für Israel. Das Gesetz, im Gesetz war, wenn du das Gesetz hältst, wird Gott dich segnen. Wenn du das Gesetz hältst, dann tut Gott. Da war immer, du musst tun und dann handelt Gott, entsprechend deinem Tun. Das war Gesetz. Und was ist heute? Heute ist, Jesus hat getan und deshalb glauben wir und aus dem, was wir daraus empfangen, leben wir. Das ist komplett anders. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Wenn du ein Kind Gottes bist, sind deine Sünden vergeben. Dann hast du ewiges Leben. Du kriegst es nicht, weil du was tust. Dann gilt, was Paulus sagt. Vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wow. Na, hier die Frage, glaubst du das? Leben wir im Glauben? Sind wir überzeugt, dass Jesus meine Schuld vergeben hat? Der Teufel will uns immer wieder weismachen, dass es Sünde in unserem Leben gibt, die Gott nicht vergibt. Vielleicht auch, wenn Dinge sind, mit denen wir kämpfen, wo wir nicht loskommen, wo Sünde uns immer wieder überrollt, wo wir immer wieder in die gleiche Schuld fallen. was sagt das Neue Testament? Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Er hat alles vergeben. Komplett, da ist nichts übrig. Sonst könnte man nicht seine Kinder sein. Sonst könnte man nicht in den Himmel kommen. Klar, wenn ich Sünde rumtrage und die nicht bekenne, dann ist die Beziehung gestört. Aber das ist das Zeichen oder der Unterschied zwischen einem geistlichen unreifen Menschen und einem geistlich reifen Menschen. Der geistlich reife Mensch, der sündigt und er wartet keine Sekunde und sagt, Herr, vergib. Und die Beziehung ist wieder intakt. Und der geistlich unreife, der sagt, oh, was mache ich jetzt? Wird Jesus vergeben? Und er hängt 3 Tage, 3 Wochen rum und trägt die Last mit sich rum, anstatt dass er kommt und im Glauben annimmt, was die Bibel sagt, Herr, vergib. Was tut er? Es ist vergeben. Die Beziehung ist wieder rein. Das ist Neues Testament. Das ist für uns als Gemeinde, als Kinder Gottes, diese gewaltige Verheißung. Und doch die Herausforderung an uns. Jesus hat uns vergeben. Wir sollen den anderen auch vergeben. Nicht damit er uns vergibt, sondern weil er uns vergeben hat. Und wenn es Menschen gibt in deinem Leben, wo es dir schwerfällt zu vergeben, dann komm zu Jesus und ring drum, bis es vergeben kannst. Wenn wir nicht vergeben, hat es Auswirkungen in unserem Glaubensleben, in unserer Gottesbeziehung, in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wir werden verbittert, wir werden mürrisch, wir werden zu unaushaltbaren Menschen, wenn wir nicht vergeben. Im Matthäus-Evangelium gibt es ein Gleichnis, wir werden uns das nicht näher anschauen. Da ist ein Mensch, der hat eine Schuld von 160.000 Jahreseinkommen. Der müsste 160.000 Jahre sein Jahresgehalt rückzahlen, um die Schuld abzubezahlen. Undenkbare Schuld. Und er bittet den, bei dem er die Schuld hat, dass er ihm vergibt. Der erlässt ihm die ganze Schuld, er kommt nicht ins Gefängnis. Und dann trifft er seinen Kollege, der hat 3 Monatsgehälter Schuld bei ihm. Und er sagt, zahl es mir jetzt zurück, er wirkt den, ich kann es nicht, bitte stund's mir, ich werde es abstottern, nee, schmeißt ihn ins Gefängnis. Und ihr kennt die Geschichte, der Herr erfährt davon und er sagt zu diesem anderen Knecht, dem die große Schuld erlassen wurde, ab ins Gefängnis, bis du alles bezahlt hast. Und das ist ein Bild für uns. Wir sind diese Knechte mit 160.000 Jahreseinkommen schuld. Nee, unsere Schuld ist ewig, unermesslich, weil wir schuldig sind am ewigen Gott gegenüber. Unsere Schuld gegen Gott ist eine ewige Schuld und deshalb gibt es ein ewiges Gericht und deshalb muss ein ewiger Gott dafür zahlen, um diese ewige Schuld von uns zu nehmen. Und das ist nichts, diese Schuld, in dem, wenn Menschen an uns schuldig werden. Und deshalb können wir, je größer uns das wird, je mehr wir uns überlegen, was uns vergeben ist und wie schuldig wir vor Gott sind, umso leichter wird es, anderen zu vergeben. Nochmal, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir alle lebendigen Glauben haben, dass keiner von uns ein toter Christ ist, der nur eine Fassade hat, der nur Plastik ist, sondern dass wir alle lebendige Christen sind, einen lebendigen Glauben haben. Und dieser Glaube, der trägt Früchte, der lädt zur Anbetung ein, der führt zu erhörlichem Gebet und er vergibt gerne. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine große Liebe. Herr, dass du Frucht in unserem Leben wirken möchtest. Herr, dass wir das nicht selber machen müssen, sondern dass dein Geist es schafft. Danke, dass dein Geist in unserem Leben aufräumt, sodass wir Menschen sind, die selber dich in Wahrheit anbeten und die andere zur Anbetung führen, Herr, in deren Gegenwart du gegenwärtig und präsent bist. Herr, und danke für all die Verheißungen, die wir im Glauben annehmen dürfen und die wir im Gebet in Anspruch nehmen dürfen. Herr, wir bitten dich, dass unsere Gebete Gebete sind, wo wir bei jedem Wort sagen können, ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott das Gebet erhört, dass wir das Erbetene haben. Und Herr, danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass du unsere Sünden weggenommen hast, dass du sie im Meer versenkt hast an der tiefsten Stelle, dass sie nicht mehr gefunden werden. Herr, und du kennst uns, wie wir verletzt worden sind, wie uns Menschen Böses getan haben, wie es uns manchmal schwerfällt, das loszulassen in deine Hand. Aber du sagst, dein ist die Rache, du wirst vergelten. Herr, und so hilf uns zu vergeben, Menschen in deine Hand loszulassen, dass du an ihre Herzen wirkst und ja, dass wir frei sind von dieser Belastung. Danke, dass du mit uns gehst in den Tag, in die Woche. Hilf du uns, das, was dein Wort uns zeigt, in unserem Alltag umzusetzen. Amen.